schnell meine Assistentin holen da. Also heute geht es so ein bisschen, eine Geschichtslektion. Der Steph hat es schon gesagt, das Leben lehrt uns einiges und heute haben wir eine kurze Geschichte von ganz früher bis fast gestern oder vorgestern, genau. Aber es kann natürlich nicht anfangen, dass ich euch auch noch eine Warnung mitgebe, eine spezielle Geschichte, die nämlich so geht. Hört gut zu, was ich jetzt erzähle, dass euch denn nicht so geht wie dem, wo die hat gehört, was die anderen gesagt haben und nachher präzis wegen dem. Sein Leben so traurig, hat müssen doch halt, ich verrate nicht alles voraus. Hört, wie gesagt, von dem Mann und seinem Übel und zieht eure Lehre daraus. Er hat schon als Bub, wenn die Mutter ihm gerufen hat, nicht jemand geantwortet ja. Nicht einmal hier oder he oder was, der sieht, es fällt nicht gerade gut an. Und auch in der Schule, wenn die Lehrerin gesagt hat, jetzt Kinder, jetzt hören gut zu, hat er sich gesagt, den kenne ich schon, von dem habe ich Nadine genug. Sogar der Ruf vom Vaterland hat der Neue nicht richtig vernommen. Er ist ein bisschen spät neben einem Polizist hinterdrein in der Rekrutenschule gekommen. Doch so laut sie dort brüllt, er hat ihn nicht zugelassen, den Mann. Darum haben sie ihn, dass er nicht all damit anstecke, ziemlich wieder entlassen. Er packt sein Wärli, sagt Tschau miteinander und trappt dort Städtli ab. Hey. Es hat geregnet und geluftet und darum ist passiert, dass der Wind gerade zieht und steht. Hat aber geweiht gerade auf dem Mann zu, doch einer, der es zufällig gesehen hat, ruft noch: Pass auf, es kommt der Stein! Doch er lässt halt nicht, der sieht schon, wie es rauskommen muss. Wir wollen jetzt für ein Moment den Stein verlassen und halb oben schweben. Und uns vor dem schrecklichen Ende besinnen über das elende Leben, wo da aus Mangel an Aufmerksamkeit so frühzeitig aufhört bestehen. Ihr seht, wer nicht zulässt, der muss damit rechnen, dass er sein Leben muss lassen. Zwar ist es für das Mal dem Mann noch knapp durchgekommen mit seinem Leben. Und das nur, weil wir in vorderen Strophe der Stein ein bisschen zu lang heilen schweben. Er hat noch gerade den Hungern weg, mögen bekommen, das nächste Mal geht es ihm nicht mehr so ring. Ich brauche ja nur die Strophe nicht singen, dann geht ihm der Stein auf den Ring. Vielen Dank. Ein Geheimnis verrate ich euch noch zum Anfang. Ich habe ab und zu das Privileg, Gemeinschaft zu haben und Leute zu treffen, wie heute in einem Gottesdienst. Die Lieder sind den Leuten immer geblieben. Vor der Predigt bin ich nicht immer ganz sicher gewesen. Also habe ich noch verraten, warum das immer ein Lied kommt, wenn ich irgendwo auftrete. Abgesehen, dass es ein Hobby ist, weil Geschichten finde ich wirklich sehr schön. Ja, und jetzt die Frage, glauben wir diesen Geschichten? Das ist ja auch wieder so eine kleine Geschichte. Glauben wir, dass wenn wir nicht hören, dass einem ein Stein auf den Ring fallen kann oder nicht? Genau. Ich habe das Wort ausgelesen, das mich sehr immer wieder hat inspiriert, eben die biblischen Geschichten. Und ich werde euch jetzt in der ersten Geschichte nach Israel mitnehmen. Nach Bethanien. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Und Rahel liest jetzt zuerst mal ein Teil, dass wir einfach gerade am richtigen Ort anfangen.
Genau, die Geschichte steht im Johannes 11, die Verweckung vom Lazarus. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden, und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen.
Wir haben eine kleine Abkürzung gemacht und gehen jetzt ein bisschen weiter. Die Jünger reden nachher mit Jesus und verschiedene Teile, die noch zwischendrin sind. Auf jeden Fall tun sie ihm ein bisschen abraten, nach Judäa zu gehen, weil das ein bisschen schwierig dort und er soll sich das gut überlegen. Aber weil eben der Lazarus ja dort wohnt in Bethanien, hat er nachher weitergeredet und er liest jetzt weiter ab dem Vers 11.
Jesus sagte: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, Jesus hätte von gewöhnlichem Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen: Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Mir denkt es, die biblischen Geschichten sind eigentlich unglaubliche Herausforderungen. Und die, eben, die vom Lazarus, wo eben ja eigentlich mir das Stichwort gibt, die geht nachher so weiter, dass in dieser absolut schwierigen Situation, also wenn wir den Zug abfahren und sagt, jetzt steige ich noch ein, müsst ihr euch das vorstellen, ihr geht auf den Bahnhof, wartet, bis der Zug weg ist und sagt, ja, ich bin gleich noch pünktlich dort, wo ich sein will. Ihr müsst euch das vorstellen, also wer kommt auf die wahnsinnige Idee? Aber Jesus hat da eine ganz neue Geschichte aufgeschrieben, die unglaublich ist in dem Fall.
Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte: Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut: Lazarus, komm heraus.
Danke. Und ihr wisst, die Geschichte hat funktioniert. Und ich merke einfach immer wieder in meinem Leben, dass solche Geschichten werden bis heute geschrieben. Und ich werde euch ein paar aus meinem eigenen Erleben erzählen, aber zuerst noch eine, die ich genau gleich unglaublich gefunden habe, die aber schon ein Zeitchen weg ist, nämlich die Geschichte von der Berliner Mauer. Ich weiss nicht, wer das schon gesehen hat, aber wir sind Israel und ich sind mal zu Berlin gewesen und haben uns da ein bisschen ins Bild gesetzt, was da war. Die Berliner Mauer, die mehr als 28 Jahre vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 bestand. Also das ist nur noch ein Teil vom Museum mit, aber so hat es ausgesehen. Rund 160 Kilometer lang, Baukosten 400 Millionen Ostmark. Für die Sicherung der Mauer wurden 11.500 Soldaten 500 Zivilbeschäftigte eingesetzt, 2300 Personen pro Tag. 567 Schützenpanzerwagen, 48 Granatwerfer, 48 Panzerabwehrkanonen und 114 Flammenwerfer sowie 156 gepanzerte Fahrzeuge bzw. schwere Pioniertechnik, 2295 Kraftfahrzeuge, zudem gehörten zum Bestand 992 Hunde. Ja, also mir hat das, denn jetzt sind wir leider schon wieder in einer Situation, wo wieder so Waffen und tödliche Instrumente so eine laute Stimme haben. Aber als wir das in Berlin gesehen haben, habe ich gedacht, unglaublich, eine unglaubliche Geschichte. Und ihr seht sogar da, hat man wirklich müssen sagen, die Berliner Mauer, die man da sieht vorne, der Strasse nach, und die Kirche, die ist nachher dann auch im Weg gewesen. Im Januar 85 haben sie die gesprengt und gesagt, das, was wir jetzt haben, die Realität mit dieser Mauer, das hat Bestand. Alles andere, das muss weg. Die Kirche ist stört in dieser Trennungsgeschichte zwischen diesen beiden Korridoren, also dem Korridor, wo eben manchmal die Leute sind geflüchtet, darum haben sie die weggenommen. Und wir können sagen, die schon etwas älter sind, haben das ja erlebt von uns, ich habe das auch noch erlebt, dass man hat müssen sagen, es ist unmöglich, dass die Mauer zwischen zwei, das müsst ihr denken, wie zwischen Bern und Aargau, es waren alles Deutsche, die getrennt worden sind voneinander. Es waren nicht irgendwelche, ich weiß nicht was, sondern es waren eigentlich Verwandte, Bürger und vom gleichen Land, von Deutschland, die so getrennt worden sind. Und ich weiß, ich habe dann in dieser Zeit auch geholfen, dass man auch ein Päckchen gemacht hat. In Weihnachtszeit sind wir über Grenzen, die in die DDR schicken damals. Oder? Und eigentlich, ich weiß nicht, wer hätte erwarten können, dass da etwas ändert. Aber es hat, in dieser Zeit ist auch Angela Merkel, die ist gleich alt wie ich übrigens. So wisst ihr, wie alt ich bin. Nein, es hat Leute gegeben, die in den Kirchen so sind, beten, oder? Und haben einfach Gott gelobt und haben gesagt, was kümmert es uns? Die Güte des Herrn hat kein Ende, singen wir ja manchmal. Sollte mir etwas unmöglich sein, spricht der Herr, es ist mir eine Freude, euch Gutes zu tun, euch das Leben zu geben. Aber Leute, das ist einfach naiv zu erscheinen, muss man doch sagen. Habt ihr gehört, wie viel 2300 Leute haben Deutsche von den Deutschen bewacht und haben aufeinander geschossen oder auf die flüchten, es sind viele Tote gegeben. Also, was machen die da in der Kirche und die da so komisch, oder? Beten und so, das ist doch naiv, das hat einfach keinen Sinn, das macht keinen Sinn, die Übermacht ist klar. Ich meine, wir sind wieder dran, für die Ukraine zu beten, das ist Unsinn, die Russen sind dermaßen viel stärker. Kein Verhältnis, also, ist unmöglich, oder? Und gleich, ich weiss, in der Ukraine selber, auch in der Schweiz, wir beten auch bei uns im Hauptquartier, wenn ich dort bin, haben wir unsere Gebetszeiten. Aber es ist lang gewesen, ihr habt gehört, wie viele Jahre das war. 28 Jahre. 28 Jahre. Es hat vielleicht Leute, die etwa 28 waren. Ja, aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn die Zeit erfüllt ist, wenn Gottes Zeit ist, Kairos, dann können alle Sachen, egal wie stabil sie sind, dann kann ein Putin fallen, dann kann ein Paul Mori fallen, irgendjemand, alle zur rechten Zeit wird Gott sagen, was Sache ist. Und was da passiert ist, 1989, ist eben, die Mauer ist gefallen. Wir wissen heute, Deutschland ist wieder vereinigt. Und Deutschland hat eine unglaubliche Geschichte gemacht in den letzten Jahren, dass sie wirklich gelernt haben aus dieser Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg. Und Deutschland hat von mir aus gesehen sehr viel Gutes für die Welt da und tut noch heute sehr viel Gutes sider. Ja, was ist? Das ist noch das Mauermuseum, wo man noch sieht, wie es war. Eine Geschichte, und mir gefallen die Geschichten. Und ich probiere mich wirklich einfach auf das einzulassen und zu schauen, was ist das. Und nachher kommt wieder das Wort Gottes in das Inne. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. In Anbetracht von allem Unmöglichen, allem Wahnsinn, wirklich, ich kann sagen, Wahnsinnigen, sagt Gott, wo stört ihr Heilsarmee Aro, wo steht Steff, Deborah, Rahel, Rudi, alle, die ich schon jetzt da kennenlernen, Severino, Elsbeth, wo stehen wir in dieser Geschichte? Stehen wir bei denen, die sagen, ja, das ist schwierig, da kann man auch nicht viel machen. Machen wir mal ein bisschen Pause. Ja, ist es nicht ein bisschen dumm, jetzt einfach da noch zu beten und zu sagen, pff, sollte mir etwas unmöglich sein, spricht der Herr. Sollte mir etwas. Jetzt kommt wieder das Wort. Und mir denkt es manchmal, das Wort Gottes ist, es kämpft immer immer in meinem Kopf und in meinem Herz. Es kämpft, ich kann euch sagen. Und ich werde aber sagen, ja, machen wir jetzt uns da nicht so eine naive, christliche Übung daraus. Wir müssen einfach realistisch bleiben. Man muss seine Grenzen sehen. Nicht alles kommt gut, nicht alles. Und, ja. Man muss auch zweifeln können, man muss auch ein bisschen realistisch sein. Eben dem sagen wir realistisch. Und wir sagen, manchmal sagen wir, schön, wenn das so läuft, wie wir wollen, ist es zu reden von Gott. Das ist schon, oder? Wir beten, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Und wir meinen natürlich jetzt hat Gott aufgetan, nicht irgendein, oder? Jetzt, heute haben wir gebetet. Wir sind dahinter gebeten zusammen und wir wollen, dass es jetzt geht. Und was ist, wenn jetzt Gott schweigt heute? Was ist, wenn er jetzt eben noch nicht eingreift in die Ukraine? Was ist, wenn wir Leid, Schmerz nicht sofort loswerden? Ich habe angefangen, probieren zu hören, dass, was ich erlebe in meinem Leben, beides als Reden von Gott probieren zu interpretieren. Das, was mir gefällt, mein Schatz, meine Frau, Freunde, die ich hier besuchen darf, euch als Gemeinde, wo ich. Wir fühlen mich überall daheim, ich finde das schön, wie heimkommen, wenn ich hierher komme. Das ist wirklich eine grosse Freude für mich, überall, wo ich Geschwister, die Freunde treffen im Glauben. Das ist schön. Und dort, wo Gott schweigt. Ich arbeite im Moment in der Flüchtlingsarbeit. Ich sehe jeden Tag Familien, Kinder aus der Ukraine, wo wir in Bern in Wohnungen platzieren. Im Moment gerade im Kanton Aargau, das ist lustig da. Und ihr seht, mein Herz tut mir weh, die Leute zu sehen. Und gleich können wir sagen, was bedeutet das jetzt? Wo ist das Reden von Gott? In dem Schmerz, in dem Leid von diesen Menschen. In dem Schmerz und Leid, das ihr tragt. Jedes an seinem Ort. Wir sind nicht bewahrt. Freunde, aber Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe. Und das ist schwierig. Die Wahl ist manchmal schwer und tut uns weh. Und trotzdem habe ich das immer wieder probiert. Und ich konnte letzten Samstag eine Einweihung von der Brocke in Cham dabei sein und habe mich daran erinnert, wie eine Frau im März 1918, haben wir dort angefangen im Kanton Zug, die Heilsarmee war bis jetzt nicht dort gewesen. Und die Frau hat uns 1 Million gegeben, die Heilsarmee, gesagt, macht etwas für die Leute im Kanton Zug. Und die Direktion hat mir dann gesagt, ja, das kannst du machen. Du kannst da ein bisschen laufen, du bist da nicht so schlecht. Also schicken wir den Paul Mori in den Kanton Zug. Und dort habe ich nachher die Regierung gefragt, braucht es eigentlich eine Heilsarmee im Kanton Zug? Das ist der reichste Kanton der Schweiz. Ein wunderschöner See, Stadt, alles perfekt. Braucht es denn den? Oder braucht es die Heilsarmee? Und die Regierung hat mir gesagt, das ist dann der Regierungsverantwortliche gewesen, Manuela Weichelt vom Sozialen, Regierungsrätin vom Kanton Zug, hat gesagt, der Kanton Zug hat wahrscheinlich die höchste Selbstmordrate der Schweiz. Der Kanton Zug braucht diese, hat sie gesagt, aber sie braucht eigentlich ja Christus. Und wir bringen ja Christus dorthin. Und so ist es weitergegangen. Wir haben die Brocke in Baritz können eröffnen. Und gerade vor einigen Tagen ist herausgekommen, dass die Thesarmee einen Auftrag bekommt, im Kanton Zug das Obdachlosenheim zu führen wieder. Also einfach, wir sind gegangen und wir, dank diesem Legat sind uns Türen aufgegangen, wo man viel nur denken kann, ja, wer will denn noch Thesarmee? Wer will noch etwas vom Glauben? Wir haben alle unseren eigenen Glauben und wir wissen selber, wie wir ans Ziel kommen. Genau. Ja, und ja, ich habe einfach gestaunt, immer wieder, wo wir denken, weil Thesarmee ist viele Jahre sind sie dort nicht präsent gewesen. Ganz früher hat es mal eine Brocke gegeben, schon habe ich mal gehört. Aber wir haben den Auftrag angenommen. Wir sind gegangen, haben dann im März 18 ganz eine kleine Arbeit gemacht, so eine kleine Brockenstube mit Cafeteria. Und aus dem heraus ist immer mehr eine Bewegung geworden, wo jetzt immer mehr Leute auch, ja, uns und glaube ich auch Christus können begegnen, weil auch in dieser Brocke gibt es eine Ecke, wo wir auch vom Chor aus oder Offizieren können Leute begegnen und mit ihnen das teilen, was für sie dann im Moment wichtig ist. Ich habe schon aus meiner Geschichte gesagt, nachher bin ich, als ich in die Thesarmee gekommen bin, vor über 10 Jahren, habe ich den Auftrag gegeben in die Flüchtlingshilfe. Dort habe ich nachher zu den Flüchtlingen geschaut, etwa 5 Jahre. Und da haben wir also viele Leute betreut, vor allem im Kanton Bern. Und nachher hat die Direktion gesagt, so, Paul Mori, das war schön da mit den Flüchtlingen, aber jetzt brauchen wir die an einem anderen Ort. Und haben mich geschickt in eine Ausbildung an die Uni wieder für Public Affairs und Lobbying. Und ich gesagt, die Thesarmee muss neu im Bundeshaus präsent sein. Dann habe ich gesagt, was, ich war Sozialpädagoge, Heimleiter und was kann da jemand, der aus dem Sozialen kommt, auch wenn er ein bisschen als Thesarmee erkennbar ist, was kann jemand so bewirken? Das ist ein riesen Apparat, die ganzen Politiker, die ganzen Prozesse. Und was ist passiert? Nur, es ist ein Weg gewesen, ein anspruchsvoller Weg. Aber es hat dazu geführt, dass Thesarmee sehr, sehr viel Geld spart jedes Jahr. Wir haben dann nur ein Beispiel, wir haben verschiedene Projekte gehabt, aber ein Beispiel war, dass die Politik die Zulassung zum Zivildienst verschärfen wollte. Und Thesarmee hat dann pro Jahr fast 30'000 Zivildiensttage gehabt. Und wir haben ausgerechnet, wenn wir statt 30'000 nur noch 25'000 hätten oder 20'000, weil weniger Leute zugelassen werden zum Zivildienst, was das uns würde kosten, allein die Thesarmee, und es waren natürlich ganz viele andere Einsatzbetriebe gewesen. Also ist wieder etwas gewesen, wo ich gedacht, also das ist eigentlich Wahnsinn, ins Bundeshaus mit denen. Und bis heute habe ich die Akkreditierung. Also die Geschichte ist, ich könnte natürlich noch lange erzählen, aber ich muss mich ja Zeit halten. Aber es war einfach so, ich habe gebetet und gesagt, Herr, wie um alles in der Welt kommt ein Seeländer, Sozialpädagoge, der jetzt da ein bisschen im Flüchtlingswesen geschafft hat, ins Bundeshaus rein und kann mit jemandem, und die hören auf den, oder will mit dem etwas zu tun haben. Und ich habe gebetet und ich habe nachher einen gefunden, der mir eben die Akkreditierung hat gegeben. Wir sagen, Demo Badge, so einen Ausweis, ich habe ihn irgendwo dahinter, wo ich bis heute jederzeit ins Bundeshaus kann, ohne grosses Trari-Tra, das ist eine elektronische Karte wie eine ID, wo ich ins Bundeshaus kann und kann die Leute treffen und durch das viel näher dran bin, die Themen zu bringen. Zum Beispiel auch, wo wir haben, wo Corona ist losgegangen, hat es geheißen, ja, fährt, bleibt daheim, Schluss, wird irgendwie im Fernsehen oder weiss nicht, wo etwas gesendet noch. Und keine Religionsgemeinschaft hat noch eine Möglichkeit gehabt, irgendwo ihre Anliegen vorzubringen. Wo kann man sich trauen, wo gibt es Taufe, Beerdigungen, wo gibt es Gottesdienste. Und dann haben sie mich auch wieder beauftragt, eben zu schauen, dass das Gottesdienst wieder stattfinden kann. Das haben die meisten Leute nicht gewusst. Aber ich habe 2 Wochen geschafft, bis es ist gelungen, mit anderen zusammen. Wir arbeiten ja nicht alleine in diesem Bereich. Aber ich habe dann sowohl mit den Muslimen als auch mit den jüdischen, katholischen Gemeinden oder Glaubensgemeinschaften haben wir geschaut und haben alle gesagt, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und wir haben dann auf verschiedenen Wegen einen Termin mit dem Alain Berset, Kirchenleitungen bekommen. Und von dann an sind die Kirchen die Ersten gewesen, die wieder können Gottesdienste haben konnten. Und viele andere Sachen waren noch nicht möglich gewesen. Ja, also, ich glaube, das ist Geschichten, die sie waren. Und ich möchte noch so ein bisschen zusammenfassend sagen, Christus in uns heisst für mich, die Herausforderungen in unserem Leben annehmen, auch wenn uns der Glaube manchmal noch fehlt oder wenn es schwierig ist, wie ich vorhin gesehen, dass mich das sehr betrübt, all die ukrainischen Familien, Kinder, dritte Kinder, genau so sieht es bei uns aus, in meinem Arbeitsplatz, und wir tanzen ständig Kinder und eins Gewusel und Sachen und eben das, einfach die Not von diesen Menschen, die irgendwie nicht merken, sie sind wie im falschen Film, sie sind niemand mehr, sie haben keine Wohnung, kein Lohn, keine Arbeit, sie verstehen unsere Sprache nicht und sie sind einfach da, wie bestellt und nicht abgeholt. Aber wie gesagt, ich habe auf der anderen Seite auch Freude. Im Moment tun wir sehr viele Leute, es kommen im Moment etwa noch 700 pro Tag in die Schweiz und etwa vielleicht 100 von denen haben wir in Bern. Und nicht, im Moment tun wir sie in den Kanton Aargau schicken, das ist gut. Die Aargauer sind gastfreundlich, wir finden immer wieder super Wohnungen. Ich kenne jetzt wieder alle Dörfer hier im Aargau. Ja, auch wenn uns manchmal der Glaube fehlt, dass wir oder merken, dass es geht nicht so schnell, dass wir uns da nicht irritieren lassen. Und was mir auch wichtig dünkt, ist eben die Emanzipation vom Zuschauer zum Mitverantwortlichen. Es ist immer wieder, eben, ich habe mein berufliches Verfalldatum erreicht, ich brauche eigentlich nicht zu arbeiten, aber wenn Tessa mir ruft, du wirst, wir haben gelernt, Folgereiser, die das sehr ernst nehmen, wir haben dir hoffentlich auch ein Gelübde abgelegt, und ich habe das dann eben, als ich mich aufgenommen habe, mir, dass ich wirklich Gott folgen will und auch seinen Diener, und das ist manchmal das eben die Offiziere vorgesetzt, und die mir am Samstag, am Abend angerufen und gesagt, am Sonntag sollst du anfangen arbeiten. Wir haben so viele Leute, die kommen. In Zürich, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, haben wir, glaube ich, 800 Sandwich pro Tag verteilt am Bahnhof als Flüchtling und andere Sachen. Einfach die ganze Heilsarmee ist da aufgeboten worden, wieder, okay, geht, macht. Und das dünkt mir, das ist wichtig, dass man plötzlich wieder sagt, wir lesen die Zeitung, wir schauen, was alles geht und wir sind entsetzt, aber das reicht nicht, Leute. Wir müssen aufstehen und Verantwortung übernehmen. Also so viel kann ich nicht, aber ich hocke da in einem Büro und du eben helfe, die Familie zu finden und zu informieren. Weil die Verantwortung, die jedes von uns hat vor Gott, kann ihm niemand abnehmen. Und nicht irgendwie manchmal denkt man, ja, das kann die zuständigen Leute das machen. Eben. Aber ich glaube, die Zuständigen sind wir. Sei es durch das Gebet, sei es durch irgendeine Freundlichkeit. Eben, gestern bin ich am Boden rumgeschnackt, du hast Spielsachen zusammengelesen da mit einem Bub aus der Ukraine, weil lernen kann ich nicht, aber er hat so eine Sauerei gemacht und die Mutter war gerade froh, dass sie nicht rumschnacken musste. Und das dünkt mir, das ist genau mein Ort, am Boden manchmal rumzuschnacken und dort sein, was eben uns braucht. Der Bonhoeffer hat auch mal einen spannenden Satz gesagt, in einer modernen Welt muss Religion vor allem ein Ziel haben. Wir müssen unsere Not und unser Leid teilen und damit auch das Leiden Gottes in einer gottlosen Welt. Wir haben angefangen mit dem Leiden, die Jünger, die Familie vom Lazarus, da ist gestorben, die das Leid, warum macht da nicht Jesus, geht endlich zeitgerecht, oder? Sie haben gerufen, er ist nicht gekommen, hat wieder etwas verpasst. Die Jünger, die auch sie ratlos waren, 4 Tage, stinkt er schon. Und jetzt, was ist jetzt da? Und vielleicht, das Not und das Leid teilen heisst für mich eben, dass wir uns nicht abisolieren mit irgendetwas, sondern dass wir wirklich da in die Risse oder in die Aufgabe hineingehen, die Gott uns will. Und auch, wenn ich vorhin vom Parlament gesagt habe, es hat mich sehr berührt, wie viele Politiker, die haben ja immer gesehen, dass sie von Heisarmee kommen, haben plötzlich ihr Herz aufgetan, gesundheitliche Probleme besprochen, haben irgendwo mit mir etwas wollen zu tun haben oder haben mich unterstützt, eingeladen. Wirklich, da habe ich immer wieder gestaunt. Und für mich war es wirklich immer wieder ein Geschenk gewesen. Für mich war es schwierig gewesen, anspruchsvoll im Parlament, das kann ich sagen mit all den Leuten. Nur, dass ich schon alle Namen gewusst habe von diesen bekannten Gesichtern. Dass, wenn ich sie gesehen habe oder sie mit mir reden, dass ich gewusst habe, wer ist es jetzt. Ja, aber es ist wirklich, das ist wirklich das, was ich denke, was wir heute können aus dieser Zeit heraus lernen können. Und ich denke, wir machen so. Ja, also wir haben angefangen mit dem Glauben, ob einem ein Stein auf den Grind geht oder nicht. Wir haben nachher geschaut, was beim Lazarus war. Das ist eben, ja, das, ihr wisst ja das alles, was ich sage heute auch schon. Aber ich kann einfach wirklich als Zeuge heute anstehen und sagen, ich habe immer wieder erlebt, dass Gottes Wort wahr ist und was er sagt, wieder hier nochmal als Schlusswort von diesem Teil, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das denke ich, das wünsche ich euch, dass ihr das könnt erleben, dass ihr nicht euch in all unserer Begrenztheit, dass Gott etwas Originelles, Originals schafft mit jedem von uns. Nicht nur mit einem Paul Mori geht er irgendwo her, mit jedem von uns geht er an dem, heute oder wenn immer ihr seid. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns manchmal vielleicht unsere Möglichkeiten und unsere Ängste nicht so wichtig nehmen, aber die biblischen Verheißungen, das Wort Gottes, über alles überstellen. Und wenn ihr manchmal Zweifel habt oder merkt, ja, ich ausgerechnet, ich soll jetzt das können. Glaube ich, manchmal habe ich das schon gesagt in meinem Leben. Und ich dachte, das ist unmöglich. Ich bin Sozialpädagoge und Heimleiter gewesen. Wie kann ich mit Leuten, die halb so alt sind, ein Studium in Public Affairs und Lobbying machen? Ich habe gesagt, unmöglich. Was war es? Am Schluss war ich Dozent an der Uni für das Zeug noch. Und habe gesagt, es ist unmöglich, unmöglich, dass jemand das noch... Ja, also ich musste aushelfen, es hat ihnen gefällt und es war nicht ein Riesauftrag, aber gleich einen Tag habe ich gelehrt dort und habe dann noch gedacht, hey, ich bin im falschen Film. Das kann es nicht sein. Ich bin nicht Akademiker im Fall. Also gut. Ich denke, das ist das, was ich wirklich uns wünsche, dass ihr eure Sehschärfe auf das fixiert, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das meint er mit jedem von uns, da bin ich überzeugt. Aber es ist wirklich manchmal spannend und schmerzhaft, manchmal auch schön und lustig zum Glück. Und mein Gebet für uns alle ist noch das, was ich als Schluss habe da. Und ich werde das gerade wirklich nehmen, um nachher weiter beten. Noch. Wachse Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Ich bin nachher noch da, wenn ihr noch Fragen habt, natürlich. Manchmal tut die Predigt, die ich halte, mehr Fragen aufdecken als beantworten. Also ich bin sicher nachher noch da. Ich freue mich auf den Kaffee mit euch.